Podcast.
Ganz herzlich willkommen zu Die Kinderdolmetscher.
Der Podcast.
Heute für uns ganz ungewohnt. Wir sind heute nicht bei mir oder bei dir muckelig zu Hause, Claudia. Wir sind heute ganz aufregend in Berlin,
weil wir einen Gast im Podcast haben und den stellen wir euch jetzt vor. Er kennt sich mit Gefühlen aus und er kann sogar darüber sprechen. Mehr noch, er hat genau das zu seinem Beruf gemacht. Lukas Klaschinski ist Psychologe, Autor, Podcaster und Papa und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, was uns innerlich bewegt, warum wir sind, wie wir sind und was uns besser werden lässt. In seinen Büchern und in seinem Podcast Beste Vaterfreuden spricht er offen, ehrlich und mit viel Wärme über Elternschaft und über die Beziehung zu seiner Tochter. Wir freuen uns sehr, dass er heute unser Gast ist. Von Herzen willkommen bei uns im Podcast, Lukas.
Dankeschön, schön, dass ich hier sein darf.
Wir haben uns gedacht heute, weil ich muss sagen, bei uns ist die Männerquote, ja, wir sitzen hier als zwei Frauen. Wir hatten dann doch, wie das oft so ist bei den Erziehungsthemen, oft Frauen als Gäste. Wir hatten mal ein Promi-Special, da war Sascha zu Gast, der Sänger. Auch mit seiner Frau. Okay. Das heißt, du bist jetzt tatsächlich erst der zweite Mann, der es zu uns geschafft hat.
Voll
hey,
schön.
Ja.
Welcome.
Wir haben gedacht, dann sprechen wir mit dir einfach auch ein bisschen übers Vatersein, über Care-Arbeit, über Gefühle, über Verantwortung. Mhm. Da bist du, nicht nur weil du Vater bist, sondern auch mit deinem psychologischen Hintergrund, glaube ich, ein echt cooler Ansprechpartner. Für alle die dich jetzt noch nicht kennen, aus dem Podcast, den du zusammen hast mit deinem Podcast-Partner Max. Mhm. Beste Vaterfreuden heißt ihr. Mhm. Vielleicht kannst du dazu einmal was sagen.
Ja, ich bin vor jetzt 8 Jahren ungeplant Vater geworden und wir hatten einen anderen Podcast und dann hatten wir gesagt, hey, weil Max schon Vater war, lass uns doch mal darüber reden, weil bei ihm war es so eine geplante Schwangerschaft auch mit Fertilitätscenter und so, also mehr geplant geht nicht und bei mir war es so sehr ungeplant.
Okay.
Und das zusammenzuwürfeln und unsere unterschiedlichen Ansätze und unsere unterschiedliche Verzweiflung im Vaterwerden und Sein haben wir in diesen Podcast gegossen und das machen wir jetzt seit 8 Jahren.
Mhm.
Und,
wow.
Ja, es läuft gut. Also wir freuen uns über verschiedenste Perspektiven. Ihr wart ja auch schon bei uns.
Ja. Yeah.
Und es ist einfach auch gut, darüber zu reden und sich darüber auszutauschen, weil ich glaube, das ist eher bei Männern verankert, so, ja, ich habe einen Plan, ich weiß, wie das geht, brauchst mir gar nichts erzählen. Ist ja häufiger eher so bei uns drin und dann zu merken, man hat gar keinen Plan, weiß gar nicht, wie es funktioniert. Dass bei den meisten Männern, mit denen ich drüber gesprochen habe, es 2 Jahre gedauert hat, bis sie realisiert haben, dass sie Vater sind.
Mm.
Also immer wieder das,
interessant.
Das Gerät ins Vergessenheit und dann siehst du dein Kind da und ach so, ja stimmt, ich bin ja Vater. Nach 2 Jahren hat bei mir auch persönlich so richtig die Identifikation stattgefunden. Ja, ich bin Vater.
Ah, das ist ja super spannend. Und die 2 Jahre davor, die ersten, wie würdest du die im Nachhinein, was war da das Gefühl zum...
So ein bisschen so, als ob ich im Kino sitze, aber es ist nicht so 100% mein Film, der da läuft.
Oh, das ist ja toll beschrieben. Entschuldigung, wilde Begeisterung, weil wir uns immer fragen.
Warum sind Männer so abwesend? Ja, weil sie im Kino sitzen.
Weil sie im Kino sitzen, ist eine super Erklärung. Wie großartig. Das habe ich auch immer gesagt. Es dauert mindestens 2 Jahre, bis ihr euch so als Paar irgendwie eingespielt habt und bis ihr wirklich als so Familie seid. Mhm. Dann kann das vielleicht auch daran liegen. Ist ja großartig.
Ja, natürlich. Der Mann ist schuld. Das hast du ja nicht klar.
Okay, das war der kürzeste Podcast aller Zeiten mit
okay,
diesem
genau
Wort.
Wollte ich
wir der Mann ist schuld. Aber wenn du sagst, ihr habt vor 8 Jahren damit begonnen und es war jeweils in der Schwangerschaft, der Mathe-Profi weiß, dann hast du eine ungefähr 7 Jahre.
Genau, die wird jetzt 8.
Okay,
ja, genau.
Tochter ist es, ne?
Ja, ja, richtig.
Okay, kannst du sonst ein bisschen erzählen, wie ist dein Lebensmodell?
Also ich bin von der Mama getrennt und das auch schon seit 8 Jahren. Mhm. Und wir leben in einem großen Mehrfamilienhaus in Berlin. Und sie wohnt im gleichen Haus und hat eine andere Wohnung. Meine Tochter hat 2 Zimmer und wir machen ein Share-Modell. Wir haben 60-40, aber sind recht flexibel, wenn der andere mal Unterstützung braucht. Und das ist super schön. Ich habe die 40%, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und
ja, ja.
Was ich an meiner Ex-Freundin sehr, sehr schätze, ist A, dass sie über die Jahre, das hat auch gedauert, ein sehr hohes Vertrauen so in mich hat. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt unterstreichen würde, aber ich glaube schon, dass sie einfach eine sehr liebevolle Mama ist. Also ich merke auch immer, wenn ich zu ihr komme, dass ich so zur Ruhe komme. Ich bin schon jeher mehr so auf Action gewesen, aber da muss ich auch gucken, dass ich meine Tochter nicht überfordere. Und dass sie und das erlebe ich bei anderen manchmal anders, sehr flexibel ist, wenn ich jetzt zum Beispiel komme und sage, hey, seid ihr gerade beschäftigt oder darf ich mit meiner Tochter ein Eis essen gehen? Ich sage dann natürlich ihren Namen. Dann ist sie so, ja, wir haben gerade nichts vor, mach doch gerne, magst du mitkommen? Ja oder nein halt, ne? Wir fahren auch zusammen noch in Urlaub. Aber es war ein langer Kampf und Krampf, dahin zu kommen und auch viel so den anderen kennenlernen und zu merken, wann ist er eigentlich in seiner Hilflosigkeit und wie reagiert er dann, ne? Wir hatten jetzt gerade heute erst das Thema Eislaufen. Heute ist so ein bisschen Tauwetter, aber ich weiß, dass das Eis hält und wir gehen auf einer Fläche, die ist nur 60 Zentimeter tief.
Okay.
Und sie so, nein, ihr geht nicht laufen. Und ich so, okay, reagiere ich jetzt mit absoluten Kampf und sag, du, das ist meine Betreuungszeit, da mache ich, was ich will. Aha. Und wenn wir da Fallschirmspringen gehen wollen, dann machen wir das. Darf man ab 8 Jahren in Deutschland.
Du hast dich offensichtlich schon informiert.
Das war ihr Wunsch, sie will Fallschirmspringen gehen. Und dann habe ich natürlich geguckt, ab wann darf man das? Ab wann erziehe ich den kleinen Adrenalin-Junkie? Wow. Und dann habe ich aber nochmal geguckt, was könnte jetzt helfen, so ein bisschen runterzukommen. Die Fläche ist 60 Zentimeter tief und lass es uns doch so machen. Ich gucke, wenn wir bei der Eisfläche ankommen und prüfe ganz genau, ob das sicher ist, weil ich glaube, wir wollen beide das Beste für unser Kind. Und da hat sie dann ja zugesagt.
Ah, ja. Sehr gute Reaktion.
Aber es ist mir nicht in der Vergangenheit immer gelungen, weil ich bin schon als Einzelgänger aufgewachsen und war dann immer so, ja, nö, das machen wir jetzt so. Oder eben, ach, dann kannst du mich mal. Und das hat zu vielen Konflikten gesorgt. Da war ich auf jeden Fall nicht das beste Vorbild.
Aber ihr habt es geschafft und wir kriegen auch immer wieder Nachrichten von Eltern, die sich fragen, sollte ich für mein Kind zusammenbleiben? Sollten wir uns trennen? So individuell, wie das ist. Aber du klingst so, als wäre das für euch die richtige Entscheidung gewesen.
Das ist eine schwierige Frage, ne? Also wäre ich eine entwickeltere Person damals gewesen, hätte ich es vielleicht geschafft, auch als Paar das zu managen. Und gleichzeitig gibt es immer wieder Situationen, wo ich mir denke, die sind einfach so zu unterschiedlich in bestimmten Punkten, dass es da immer wieder Reibung geben würde oder zu ähnlich. Wer weiß, ne? Ich glaube, gesund getrennte Eltern, die dann miteinander harmonieren, sind viel, viel besser als Eltern, die für die Kinder zusammenbleiben.
Genau, wegen der Kinder und dann wahnsinnig viel streiten.
Und dann kriegt man da als Kind auch schon einen ganz guten Schuldrucksack aufgeladen. Und das passiert ja nicht immer so bewusst, sondern so, ah, okay, meine Eltern waren wegen mir noch so lange unglücklich zusammen. Danke, dass ihr mir nicht das wissen lassen habt. Darum, ich würde es eher so situativ entscheiden und gucken, hey, weswegen bleiben wir denn zusammen? Es ist, ne, weil die Liebe zu meinem Kind kann ich ja auch auf anderen Wegen zeigen. Und ich bin selber bei getrennten Eltern groß geworden und das hatte Vor- und Nachteile, ne? Also es hatte den Vorteil, dass ich so die Aufmerksamkeit von einem Elternteil sehr intensiv hatte und auch bei meinem Vater separat, also bei mir war es so, bis zum 6. Lebensjahr habe ich bei beiden zusammen gewohnt, von 6 bis 14 bei meiner Mutter, von 14 bis 19 bei meinem Vater. Das heißt, ich habe in gleichen Anteilen alles erlebt, in einem anderen Bewusstseinszustand, aber jede Phase meines Lebens hat mir was Unterschiedliches gebracht. Ne? Das Zusammensein meiner Eltern war zu dem damaligen Zeitpunkt auch viel Geborgenheit und einfach ein sehr klassisches Familienmodell, wo meine Mutter die hauptsächliche Care-Arbeit geleistet hat. Ne? Meine Mutter hat in der Familie gesorgt und mein Vater für die Familie, dieses klassische Modell. Dann von 6 an war ich bei meiner Mutter, da gab es viel emotionale Nähe, aber auch manchmal emotionale Überfrachtung, Parentifizierung und Verzweiflung. Und auch Konflikte mit den neuen Freunden von meiner Mutter. Also das war eine schwierige Zeit. Dann ab 14 bei meinem Vater, da durfte ich machen, was ich wollte. Also der hat mich ohne Führerschein Auto fahren lassen. Oder das war halt kein Problem. Und wenn die Polizei geklingelt hat, war es halt, ja, oh, nö, ach, lassen Sie den mal rein, das kläre ich schon persönlich. Und da wurde gar nichts geklärt. Also es hieß immer, das Gesetz sind wir. Schon sehr im Grenzbereich. Und gleichzeitig habe ich natürlich dann auch meinen eigenen Kompass entwickeln können und hatte eine sehr große Freiheit. Ich konnte meinen Vater immer sehen, wie er so verhandelt hat, bestimmte Sachen, Prozesse geregelt hat und trotzdem so auf seine Art geguckt hat, wie kann er da sein, aber es ist ihm auch nicht immer gelungen. Ne? Ich habe ganz viele Tage alleine zu Hause gegessen, habe den Haushalt geschmissen, ja, also auch ein Stück weit sehr einsam gewesen. Also ich habe, würde ich sagen, viele Aspekte vom Aufwachsen miterlebt.
Ist denn eure Tochter mit 7, fast 8 stellt ihr euch Fragen so zu, ihr lebt halt anders als andere?
Ja. Da meine Tochter ja auf eine Waldorfschule geht, kennst du ja das, dieses bunte Modell, was wir erleben, sehr gut von anderen Kindern.
Das Anderssein, kennt sie?
Ja, ja. Ich habe sie mal gefragt, wie das für sie ist. Mhm. Und sie meint, das ist ganz normal.
Danke, toller Satz. Das ist der Kindersatz. Es ist ganz normal. Genau. Also das finde ich immer noch mal, müssen wir uns noch mal klar machen, dass dein Kind ja dann aufwächst, so wie du es halt vorlebst und wirklich nichts anderes kennt. Mhm. Anders als du vergleicht es nicht, wirklich gar nicht. Sondern es ist einfach so und es ist ganz erstaunt über so, hä, wieso geht es auch anders? Ja. Das finde ich noch mal wichtig. Und noch mal ganz kurz zu dem, weil das wollte ich vorher noch mal sagen. Mir ist das immer noch mal wichtig, wenn du in einer Partnerschaft lebst, jetzt für unsere Leute da draußen, wenn du in einer Partnerschaft lebst, in der du dich wohlfühlst und alles wunderbar ist, du hast dich zusammen für dieses Kind entschieden und dann wird es plötzlich rumpelig, wenn das Kind irgendwie da ist, dann ist das normal, weil immer so, man hat ja so immer so im Kopf, das Kind ist die Krönung der Liebe und so, und ich finde es immer nochmal wichtig, dass wir nochmal sagen, nee, bei uns Psychos gilt Ersterelternschaft offiziell als Krise.
Ja.
Das ist eine Lebenskrise, also eine normative Krise, also
ja,
das
so
heißt
fühlt es sich auch an.
Genau, das ist eine Krise, Leute. Und es ist einfach völlig klar, dass es so 2-3 Jahre braucht, bis ihr euch bis ihr wisst, wie ihr seid als Eltern. Wollt ihr es zusammen machen? Passt es? Man braucht eine Zeit, das ist wirklich eine intensive Lernphase. Mhm. Und da die meisten Leute sich trennen in den ersten 2 Jahren, möchte ich immer noch mal gerne rausgeben, dass es sich vielleicht lohnt, noch mal zu wissen, das ist eine Krise. Die haben wir jetzt zusammen und vielleicht war es vorher so gut, dass es sich lohnt, diese Krise zu überstehen. Ich sage nicht, dass ihr zusammenbleiben sollt, wenn es wirklich ganz katastrophal ist, völlig klar. Trotzdem, dass man dieses Krisenbewusstsein noch mal hat, fände ich noch mal wichtig.
Ja, Claudia, ganz wichtiger Punkt, ne? Wenn wir auch so auf die Forschung gucken, nimmt ja die Beziehungszufriedenheit mit den Kindern erstmal ab, wenn die Familie kommt. Und
dramatisch.
Das ist eigentlich krass, ne? Ja. Aber unser Gehirn verklärt das im Nachhinein, weil es gibt ja sowas wie erlebtes Glück und erinnertes Glück.
Aha,
und
super.
Wenn wir an unsere Kinder denken, dann ist das ja eine sehr sinnstiftende Aufgabe und da macht unser Gehirn häufig draus aus Situationen, die wir eigentlich im Erleben als schwierig empfunden haben. In der Retrospektive ist es viel, viel schöner manchmal. Ne?
Ja.
Aber ist auch okay, finde ich, dass unser Gehirn das mit uns macht. Das hat uns hier als Menschheit hierher gebracht.
Genau. Ich glaube auch, das ist der einzige Grund, warum es uns als Art noch gibt. Dass alle vorm Elternsein denken, wir machen das anders. Wir kriegen das viel besser hin.
Ja.
Und im Nachhinein, dann, wenn die Kinder größer sind, denken, ach, das war doch, also irgendwie, das war doch schön.
Das ist gar kein Thema.
Das war doch von Anfang an, war das doch schön. Lass uns noch ein zweites und ein drittes bekommen.
Mhm. Ja. Genau.
In dieser Phase bin ich jetzt.
Wir wollen jetzt nicht sagen, dass Jana genau.
Ja. Was würdest du sagen, sind so deine größten Learnings als Papa?
Je mehr Zeit ich mir nehme, desto besser. Also Beziehung baut sich über Zeit auf, wo auch nichts passieren muss. Ich muss nicht irgendwie der Performer-Vater sein, der irgendwie ganz viele Erlebnisse möglich macht, wo wir dann heute irgendwie in den Freizeitpark fahren, morgen ins Schwimmbad, sondern einfach Zeit verbringen, wo sich was entwickeln darf, wo gar nicht viel passiert und wo Gespräch stattfindet. Und je mehr ich davon habe, von auch quantitativer Zeit, desto tiefer wird die Beziehung.
Ja.
Und ich habe mal mit einem Vater geredet, der meinte, hey, meine Kinder konnten mich immer anrufen. Der war Top-Manager, einer der Top-Manager in Deutschland. Egal, aus welchem Meeting ich wäre rausgegangen. Die Care-Arbeit hat seine Frau übernommen. Und wen haben sie nie angerufen, wenn es eine Krise gab?
Genau.
Seine Frau.
Nee, ihn.
Ihn, genau.
Ach so.
Ja, weil man, da ist keine, weißt du, da ist keine,
es gibt gar keine Basis.
Genau, es gibt keine gemeinsam verbrachte Zeit, in der man sozusagen das Vertrauen bauen kann, dass man sagt, aha, den rufe ich an, weißt du? Das ist so eine.
Ich dachte gerade, die Geschichte ist, der ist Topmanager, aber auch noch ein super cooler Daddy gewesen. Das hat es in meinem Kopf gerade gemacht.
Das ist eine nice mediale Geschichte, aber die Kombi, glaube ich, gibt es viel seltener als er ist Topmanager und abwesender Vater.
Ja, ja, voll.
Und ja, also das hat eine Weile gebraucht, bis das bei mir gesagt ist, ne? Und ich habe mal eine Werbung gedreht mit einem recht bekannten Menschen und der meinte so, als ich gesagt habe, können wir um 9.30 Uhr anfangen, er meinte, nö, das ist meine Sohnzeit. Da bringe ich den zur Kita und da kommt keiner ran. Können wir nicht einmal eine Ausnahme machen? Also nee, wir können auch nicht einmal eine Ausnahme machen. Ich dachte mir so, okay, nicht einmal eine Ausnahme. Und später habe ich es dann gecheckt, wenn er anfängt, einmal eine Ausnahme zu machen, dass ja jemand, von dem wollen tausend Leute was.
Ja.
Und ganz, ganz klar seine Prioritäten dahingehend zu setzen, zu sagen, hey, wann ist meine Betreuungszeit? Habe ich da irgendwelche wichtigen Calls? Dann dürfen die da nicht stattfinden. Mhm. Wo ist mein Handy? Wie sehr bin ich mit meiner Aufmerksamkeit in dem Moment mit ihr? Heute Morgen hatten wir so einen Moment, ihr ist manchmal kalt so beim Umziehen und dann will sie nochmal so in den Arm genommen werden, so weil ich immer so warm bin, sagt sie.
No.
Und dann habe ich sie so gehalten und dann dachte ich nach 10 Sekunden so, jetzt reicht's mal. Aber ich habe gemerkt, dass sie noch so gezittert hat. Und dann dachte ich mir, was macht es eigentlich aus? Also das ist jetzt wahrscheinlich problematisch, eine Minute zu spät zur Schule zu kommen und diesen Moment nicht auszukosten.
Ja.
Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut, da zu sein, wirklich präsent da zu sein. Und das gilt eigentlich für alle Sachen im Leben.
Mhm.
Bin ich hier oder bin ich gerade schon bei meinem nächsten Termin gedanklich? Mhm. Und beantworte ich hier gerade so fluffig eure Fragen, aber bin eigentlich schon gedanklich so bei meinem nächsten Ding, sondern nein, ich bin jetzt hier.
Mhm.
Schön.
Das ist was, was wir von Kindern, glaube ich, auch gut lernen können, dieses im Moment sein.
Ja.
Ne? Wir sind alle jetzt so, dass wir hier Achtsamkeitstraining und Meditation und Yoga und so, und unsere Kinder können das einfach, wenn sie es noch nicht aberzogen und verlernt haben. Ich habe lange Zeit beim Ins-Bett-Bringen einen Fehler gemacht. Vielleicht kennt ihr das auch, dass euer Kind dann nochmal auf dem Bett hüpfen will oder im Liegen die Beine so zur Decke streckt und dann wieder nach unten fallen lässt. Und ich habe das immer relativ schnell unterbunden, weil ich dachte, wir wollen ja hier keine Action mehr, sondern wir wollen ja gleich einschlafen. Inzwischen weiß ich, machen Kinder vorm Schlafengehen gerne nochmal, um energielos zu werden, und ist voll normal bzw. sogar gut. Und ich mache mir ums zur Ruhe kommen auch sonst einfach keine Gedanken mehr, weil ich mich darauf verlassen kann, dass das mit Aumio bei uns zu Hause super klappt. Dank der sanften Klänge, ruhigen Geschichten oder Mini-Achtsamkeitsübungen in der App. Unsere Lieblingsgeschichte ist momentan die Kutschfahrt in der Wolkengalaxie. Die Stimmen sind so angenehm, dass unser Kind meistens schon vor dem Ende einschläft. Und das ist sogar wissenschaftlich belegt. Mit Aumio schlafen Kinder im Schnitt bis zu 37 Minuten schneller ein. Aumio wurde zusammen mit Kinderpsychologinnen und Schlafexperten entwickelt, ist Kids Safe zertifiziert, komplett werbefrei und sammelt keinerlei Daten. Und viele Krankenkassen übernehmen die Kosten für die App inzwischen sogar. Wenn ihr die Ruhe vor dem Einschlafen auch gut gebrauchen könnt, dann probiert Aumio doch einfach mal aus. Mit dem Code KINDERDOLMETSCHER, alles groß geschrieben, bekommt ihr 20% Rabatt aufs Jahresabo. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
Fertig mit Werbung.
Ich finde das ganz spannend, dass du sagst, dass in dieser Zeit, die ihr qualitativ miteinander verbringt, jetzt nicht der Freizeitpark auf dem Programm stehen muss.
Mhm.
Und das, wo ihr ja in einer Stadt wie Berlin lebt, ähnlich wie bei uns in Hamburg, du kannst ja immer was machen und so.
Ja.
Das finde ich ganz spannend, weil das mir fällt das zum Beispiel schwer. Ich bin ein sehr durchgeplanter Mensch und wenn ich ein Wochenende vor der Nase habe, wo ich nicht mit meinem Kind in das Theaterstück und hier ins Schwimmbad und so weiter gehe, dann werde ich fast schon nervös.
Mhm.
Was würdest du sagen, woran hast du gemerkt, dass euch diese Exklusivzeit und dann vielleicht einfach zu Hause sein, dass euch das sehr gut tut?
Ich glaube, das war ein Realisierungsprozess erstmal für mich, dass ich in meinem Aufwachsen speziell mit beiden Eltern eigentlich gelernt habe, auf unterschiedliche Art und Weise. Ich muss etwas tun und leisten, um geliebt zu werden.
Mhm.
Und das hat sich übertragen auf meine Tochter. Ich muss etwas bieten, damit ich ein guter Vater bin.
Mhm.
Dass ich alleine mit meiner Präsenz nicht ausreiche.
Mhm.
Und das musste ich erstmal für mich tiefer realisieren. Und da hat mir das Verstehen meines eigenen Aufwachsens geholfen, so zu sagen, okay, das ist in mir drin. Und dann waren es einfach die Erfahrungen machen, ne? Also auch sie mal zu fragen nach so einem Tag, wo gar nichts passiert ist, wo wir einfach nur zu Hause waren, gemalt haben, mit Figürchen gespielt haben und dann auch mal jeder für sich was gemacht hat. Das war auch was ich lernen musste, dass meine Tochter sich für sich selber beschäftigt. Und wenn sie zu mir kommt und sagt, mir ist langweilig, zu sagen, ja, ist mir auch manchmal. Und dann 5 Minuten später festzustellen, dass sie irgendwas bastelt oder macht oder sofort irgendwie auch was findet. Ne?
Mhm.
Das heißt, einmal für mich der Prozess, das für mich zu checken, warum mache ich das immer wieder? Und das zweite ist, in der Praxis ausprobieren und zu gucken, wie ist das für sie? Und meine Nichte kam letztens zu mir an, die war mit meiner Schwester im Urlaub und meinte, der schönste Urlaub war mit meiner Mama alleine. Und ich so, was habt ihr gemacht? Und so, ach, gar nicht viel, wir waren zu Hause.
Oh, schön.
Und dann dachte ich mir so, okay, gut. Ja. Und ich war irgendwie 3 Wochen davor mit meiner Tochter in so einem Flugtunnel, wo man so Fallschirmspringen simulieren kann.
Ich merke, Fallschirmspringen ist ein großes
Thema. Wir waren im Freizeitpark vor einem Jahr und meine Tochter war neben mir im Fahrgeschäft und ich sehe nur ihren Kopf so gehen, so bewusstlos hin und her wackeln. Ich so, bist du ohnmächtig? Und sie so, nein, ich kann die Kräfte nicht aushalten. Das waren halt so krasse Kräfte, die auf mich eingewirkt haben. Aber das Ding war freigegeben für sie. Ich bin dann auch ein bisschen vorsichtiger damit gewesen.
Witzig. Ich mache immer, wenn wir in den Urlaub fliegen und beim Starten dann dieses Gefühl im Bauch ist, ne? Ja. Sag ich schon immer zu meinem Kind, gleich kommt das lustige Gefühl im Bauch und so, ne?
Bloß keine Flugangst.
Ja, genau, hat der Papa nämlich. Und okay. Einer von der Sorte reicht mir. Okay. Naja, und was war dann? Hatten wir vor einiger Zeit, da hatten wir Turbulenzen und mein Sohn saß da völlig mit Begeisterung. Das lustige Gefühl. Und ich dachte, geil, danke dafür, habe ich es gemacht.
Nice, ja. Das lustige Gefühl. Ja, andere hat sich reingekrallt im Sitz, ne?
Ja, genau. Und ich war so in der Mitte von den beiden, sag, ja, das lustige Gefühl. Auf der anderen Seite zu meinem Mann, atmen.
Ich frage mich immer, und vielleicht, Claudia, hast du auch eine Antwort darauf, weil gibt es so ein bisschen zu viel auch Adrenalin, weil wenn ich sie fragen würde, was möchte sie, dann ist sie auch ganz häufig so, ja, nee, ich möchte mal Paragliding ausprobieren und Fallschirmspringen. Und dann war ich letztens bei so einer krassen Swing und bei einer Zipline, da ist man über so ein Tal. Und dann habe ich die gefragt, ab wie vielen Jahren man das machen darf. Und dann hieß es ab 40 Kilo, die hat sie jetzt noch nicht. Aber gibt es dann auch ein bisschen zu viel und kann sie das dann vielleicht auch selber nicht einschätzen? Weil das würde meine Ex-Freundin sagen und ich würde ihr da auch zum Teil recht geben.
Würde ihr leider auch, ohne dir in den Rücken fallen zu wollen, zum Teil recht geben, dass man das noch nicht so, also Achterbahn, also das ist ja dafür gebaut, dass, also eigentlich ist das eine Todeserfahrung, weil der Körper denkt, wow, ich sterbe und dann kriegst du diese Wahnsinnsendorphine, weil du hast überlebt. Ja. So. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die finden wir absolut toll, aber leider leben Kinder jetzt ja heute in so einer Welt, die sowieso völlig überreizt ist.
Ja.
Also eigentlich wäre, das hatten wir neulich, ne, dass wir sagen, Enten füttern. Ey, das Ding.
Das tut zwar den Enten nicht gut, mit dem Brot,
das stimmt,
ne?
Okay, aber das stimmt. Man
aber
kann
Bananen
ja vielleicht
sollen okay sein, habe ich gehört.
Aber ihr wisst, was ich meine, ne? So ja, ja. Zoo und super und alles glitzert, yeah, Zirkus, yeah, noch einen drauf. Mhm. Aber eigentlich an diesem Ententeich stehen, es kommt eine Ente und noch eine Ente, das reicht für Kleinkinder so, ne?
Ja.
Insofern gerne, aber sie scheint ja eine gute Mischung zu haben, dass sie auch Phasen hat, in denen nichts passiert und dann runterkommen und dann
immer mehr.
Und zu, ja, okay, super.
Also Action Dad fährt langsam runter. Also, ja, ich merke das, wir haben so eine Wiese beim See und ich sehe das denn, dass sie da 2 Stunden auf der Wiese spielt und ich frage mich immer, was macht sie da so, ne? Wie kann sie das da alles inspizieren? Dann habe ich gefragt, was sie da gemacht hat und sie meinte, sie hat da kleine Welten entdeckt und so.
Ach toll.
Und wir als Erwachsene brauchen diese Überstimulation auch nicht. Es macht ja einfach nur ein dumpfes Gehirn, das
genau.
Wir aber mehr brauchen. Ist ja wie bei einem Substanzabhängigen am Ende. Ne?
Ganz genau. Mhm. Aber wir haben eine Welt geschaffen, die so ist einfach. Ne?
Die funktioniert also das, ja auch leicht. Ne?
Genau. Und also ist es unheimlich schwer, in die Gegenbewegung zu gehen, als Eltern zu sagen, ich biete weniger an. Weniger, 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 weniger ist wirklich mehr für uns alle, fürs Kind, für die Gehirnentwicklung. Und 2 Stunden auf einer Wiese spielen, großartig.
Es fühlt sich halt im ersten Moment erstmal, und das kann ich auch für mich selber sagen, unangenehm an. A, weil ich auf einem anderen Stresslevel denn bin.
Genau.
Und mein System hat sich daran gewöhnt. Und weil der Umgang mit Langeweile ja auch ein Stück weit verlernt wird, auch von mir. Ne? Weil ne, ich habe für mich so ein System entdeckt oder erfunden, dass ich sage, ich mache nicht mehr 60 Minuten Calls, sondern 55 Minuten Calls, dass ich 5 Minuten Pause habe. Und wo ich dann keine Stimulation von außen habe, sondern einfach mal zum Beispiel auf den Balkon gehe und in die Ferne gucke.
Mm.
Und ich glaube, darum fällt das auch vielen Eltern so schwer, diese Langeweile bei Kindern auszuhalten, weil sie selber so stimuliert sind
ja.
Und gar nicht selber mit dem Gefühl umgehen können. Und dann muss es ja das Schlimmste für mein Kind sein, genau, wenn nicht alle Spielsachen da sind und ständig Stimulation und auch meine Autofahrt nur aus dem Fenster geguckt wird.
Ja, wir haben eine ganze Podcast-Folge über Langeweile, ne?
Mhm. Ja, okay, wunderbar.
Ja, total.
Weil es so ein wichtiges Tool ist tatsächlich. Mhm.
Ich habe vor kurzem gelesen, also auch das, was du gerade gesagt hast, mit den nur 55 Minuten statt 60, damit man sich selbst mal Pausen gönnt und dann rauszuschauen oder sowas, ist ja total, total sinnvoll und die einzig oder eine der wenigen Möglichkeiten, wie man sich dann wirklich entspannt, was ja aber viel häufiger passiert, ist automatisch, dass man zum Handy greift, ne? Ja. Und das jetzt zu wissen, dass das für unser Gehirn überhaupt nicht, also es fühlt sich ja irgendwie nach Entspannung an und nach Dopamin, was man da schnell bekommt und so, aber dass es für das Gehirn ja dieses Scrollen und sowas eigentlich total der Stress ist, da habe ich mich viel mit beschäftigt, weil wir ja auch immer wieder über Wutanfälle und sowas sprechen und ich so irgendwie bei mir dachte, naja, was mache ich denn, um mich mal zu entspannen, weil wenn ich nämlich entspannt Zeit habe, dann hänge ich einfach auf Instagram oder so am Handy, ne? Mhm. Und das unterscheidet uns schon, finde ich, von vor 20 Jahren oder so, weil ein Buch lesen ist für das Gehirn Entspannung, ne? Mhm. Das haben die Leute dann damals gemacht oder Zeitung gelesen oder so.
Ja.
Und das, ja, finde ich auch eine ganz spannende Beobachtung.
Total, ja, 100%. Also es gibt den Film Good Will Hunting, ne, kennt ihr wahrscheinlich. Richtig guter Film, kann ich sehr empfehlen. Und es gibt diese Szene, wo die zu viert im Auto sitzen und durch die Gegend fahren. Und diese Szene ist vielleicht 30, 40 Sekunden lang, wo die einfach nur aus dem Fenster gucken und cruisen. Und es ist eine Szene, die nie wieder so in einem Film heutzutage eingebaut wird, weil keiner es aushalten würde, Leute dabei zu beobachten, wie sie aus dem Fenster gucken. Mhm. Und B ist das, was gar nicht mehr stattfindet. Mhm. Dass Leute zu viert im Auto sitzen, sich zum Beispiel auch mal nicht unterhalten und alle aus dem Fenster gucken.
Ja.
Und unser Gehirn ist es einfach nicht mehr gewohnt, nicht ständig stimuliert zu werden.
Ja.
Und wir sind ein Teil davon.
Genau.
Ja, total. Yeah.
Klar, ihr könntet jetzt auch einfach durch den Park schieben und laufen und die Vögel wahrnehmen, aber nein, ihr hört Podcast.
Aber man braucht natürlich auch da über diese Überstimulation bewusst sein und das können sie ja hier bekommen.
Genau.
Das stimmt. Du bist, wenn man dir so zuhört, ein sehr reflektierter Mensch. Deswegen haben wir gedacht, dir diese Frage zu stellen als Vater und Psychologe und sehr, sehr reflektiert, ist genau an der richtigen Adresse. Mhm. Was würdest du sagen, weil wir bekommen immer wieder Nachrichten von Mamas, die sich wünschen würden, die Väter bringen sich mehr ein oder auch großes Thema Gefühle, ne, mit Gefühlen umzugehen.
Ja.
Was würdest du so aus deiner Sicht sagen, welche Gefühle werden bei Vätern so am ehesten wegfunktioniert und nicht haben keine Daseinsberechtigung?
Ja. Also erstmal zu dem Einbringen, ne? Das ist ja ein ganz lange kulturell gewachsenes Thema, dass Väter für die Familie gesorgt haben und das Geld ganz häufig rangeschafft haben. So war es in meiner Familie, so war es auch in der Generation von meinem Vater, von meinem Opa und ganz wenig in der Familie dann auch Care-Arbeit übernommen haben, aber sich definiert haben als Mann über das. Also wenn ich für meine Familie sorgen kann, wenn Essen auf dem Tisch steht, dann fühle ich mich wertvoll.
Mhm.
Das heißt, ich glaube, bei ganz vielen ist noch nicht angekommen, dass auch ein Wert dafür entstehen kann, wenn ich in der Familie sorge, was ja auch ganz klassisch der Frau ganz, ganz viele Generationen über zugeschrieben wurde. Das heißt, über viele Generationen hinweg wurde ein anderes Modell gelernt.
Genau.
Und dieses Umlernen, glaube ich, braucht einfach auch wieder leider ein paar Generationen, aber so ein Podcast kann das natürlich beschleunigen.
Oh, das ist interessant. Du würdest sagen, es ist einfach, wir sind auf dem Weg, aber es braucht einfach noch Zeit.
Auf jeden Fall sind wir auf einem Weg. Ich glaube nicht, dass den Weg alle gehen.
Nein.
Wir befinden uns hier auch in einer Bubble. Also Leute, die zu dir in den Club kommen, sind 100% Leute, die schon anderes Bewusstsein haben.
Definitiv.
Weil kein Vater würde diesen Podcast hören hier, wenn er nicht schon ein anderes Bewusstsein hat.
Ja. Mhm. Ah, super. Das schließt gleich an die Frage, die wir wirklich auch haben. Was würdest du sagen? Ich bin immer noch so am Gucken. Wir haben irgendwie 11% Väter, die uns hören, also 90% Frauen. Was bräuchte man denn als Vater für eine Form, um wirklich gut zuhören zu können oder um gut, also du hast mal gesagt, man ganz am Anfang hast du hier gesagt, man braucht einen Plan eigentlich oder man hat einen Plan und dann denke ich so, okay, es ist eigentlich klar, man ist nicht ausgebildet fürs Kindererziehen, vielleicht kann man sich ein bisschen schlau machen, wie könnte denn das gut gehen? Ich habe immer noch das Gefühl, wir haben nicht so richtig die Form.
Also ich kann euch meine mediale Erfahrung dazu sagen.
Ja.
Ich habe häufig die Erfahrung gemacht, wenn selber Männer von ihrem Scheitern erzählen, berichten, sind Männer gewillter, sich auch zu öffnen und zu sagen, hey, hier gebe ich mich rein. Weil so ein Podcast, wie ihr den macht, ist ja eine emotionale Reise auch für einen Mann. Dann zu erkennen, oh fuck, ey, da sind noch so viele Aufgaben, die ich eigentlich zu bearbeiten habe und die ich richtiger machen möchte. Und das kann ja auch ein unangenehmes Gefühl auslösen. Und wenn dann jemand daherkommt und sagt, also ich habe ganz viele Sachen einfach katastrophal falsch gemacht, könnte man sagen.
Ja.
Kann das eine Brücke bauen. Also Selbstoffenbarung kreiert Selbstoffenbarung.
Okay, okay.
Das wäre ein Weg. Ich finde immer Humor, damit humorisch umzugehen, wenn man es nicht als Emotionsunterdrückungstool nutzt. Ansonsten werden die Männer kommen, da bin ich mir sehr sicher.
Meinst du denn, dass Podcast schon die geeignete Form ist? Weil wir haben, also eine Mutter hat dann ihren Mann gefragt, so was bräuchtest du denn, um dich mit Erziehungsinhalten zu beschäftigen? In welcher Form müsste das denn kommen? Lesen ist doof, Podcast hören war irgendwie auch doof, zwei Frauen zuhören war blöd. Und der sagte sofort spontan, ein Videospiel.
Was natürlich auch sehr Klischee ist, ne? Aber
wo ich gleich dachte, oh, das ist ja auch eine coole Idee.
Wir machen bei GTA 6, sind dann immer so Erziehungssätze.
So Kinder, die abgeholt werden müssen. Genau.
Ich habe mich tatsächlich nochmal gefragt, ob wirklich die Form einfach anders sein müsste, weißt
ja,
du? Oder?
Also zwei Sachen passieren da ja. Ne? Einmal, wenn die Frau sich wünscht, dass der Mann sich mehr mit Beziehungsinhalten oder Erziehungsinhalten beschäftigt, kann bei dem Mann das Gefühl ankommen, so wie du es jetzt gerade machst und wie du bist, bist du nicht richtig, da musst du mal eine Menge lernen.
Oh, ganz wichtig, super wichtig, genau, das vermittelt
man. Und das ist ja nicht so die geile Grundmotivation.
Genau.
Ne? So, ich bin falsch und darum muss ich irgendwas machen, was irgendwie unangenehm ist, um mich zu ändern. Ich glaube, und da wird die ganze Entwicklung hingehen, aus meiner Sicht, ne, wenn ich mir das psychologisch angucke, wir haben seit 2022 einen Rückgang an Social Media und die Leute werden sich immer mehr im physischen Raum wieder orientieren. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Männercamp, wo man mit seinen Kindern hingeht, was es ja auch schon zum Teil gibt, hey, wie machen das andere Väter, was haben die für Erfahrungen gemacht, total sinnstiftend sein kann und das dann auch gleich zu erleben, weil am Ende verändert sich wenig, wenn wir was lesen, das können erste Anreize sein. Ne? Ich denke auch so, wenn Leute mein Buch lesen, ist es ein guter erster Anreiz, aber die Praxis ist es. Und wenn ich es in so einem Camp erleben und machen kann, dann habe ich die Bewegung schon mal ausgefüllt. Am Ende ist das so ein bisschen so wie Geige spielen. Ich kann ein Buch übers Geige spielen lesen und dann weiß ich ungefähr, wo halte ich den Bogen, wie halte ich die Geige, wie muss ich meinen Kopf verdrehen. Aber das Spielen ist das, was letzten Endes die Geige mich lehrt, ne? Dieses Machen. Ja. Also ist so ein bisschen wie am Fitnessstudio vorbeilaufen, aber die Hand nicht benutzen.
Schönes Bild mit der Geige.
Das finde ich nochmal so wichtig, was du gesagt hast, dass wir, also ich sage jetzt mal wir Frauen so, ganz oft den Vätern am Anfang das Gefühl geben, dass sie alles falsch machen. Ne, habe ich doch mal irgendwann gesagt, dass man sozusagen den Mann so als Praktikant einsetzt für, du kannst auch wickeln. Genau, du kannst auch mal wickeln. Nein, so nicht. Nein, das ist doch klar, dass man, also weil man einfach sozusagen viel mehr, man hat es viel öfter gemacht und dann ist es so eine Art.
Durfte es auch schon viel öfter machen, genau. Bei Freundinnen. Also welcher Mann hat denn die Tochter oder den Sohn seines Kumpels gewickelt und welche Freundin durfte das schon machen?
Das stimmt.
Das ist super auch natürlich, ne?
Ja. Genau.
Oder dass auch schon allein das Kinder betreuen, es ist viel, viel häufiger, dass ich meine Freundin frage, ob sie mal auf meine Kinder aufpasst, als dass ich meinen Kumpel frage.
Das stimmt.
Pass mal auf meine Kinder auf.
Ja.
Ne? Und ich als Mann versuche das anders zu leben, aber ich habe auch mehr männliche Freunde als weibliche. Ich habe einen richtig nahen Freund, der geht auch immer mal wieder mit meiner Tochter klettern. Und da musste er jetzt letztens seinen Kletterführerschein machen bei ihr. Die hat sich ausgedacht. Und das ist auch eine geile Welt, die sich da öffnet. Ne? Und dann, der wird jetzt Vater, geht er da auch schon wieder mit einer anderen Leichtigkeit ran, weil er diese Erfahrung machen durfte. Und ich habe ganz häufig bei Männern den Eindruck, dass sie sehr viel über die Praxis mitnehmen, über das Tun. Und da können wir alle dran mitwirken, dass wir sagen, hey, hättest du Zeit, das für mich zu machen? Ganz konkret fragen, betreuen, Und bitte guck, wenn sie beim Wasser ist, dass du sie da nicht unbeaufsichtigt spielen lässt. Aber alles andere, glaube ich, wird schon irgendwie funktionieren.
Mhm. Genau. Und dann einfach machen lassen. Oh. Also wir sind da, das war einer der wichtigsten Sätze, die meine Hebamme ganz am Anfang zu mir gesagt hat. Mhm. Die hat gesagt, die Welt ist voll von Frauen, die ihre Männer nicht machen lassen und sich dann darüber beschweren, dass die Männer nichts machen.
Mhm.
So. Mhm. Und deswegen habe ich so mantraartig, ich musste mir das wirklich manchmal sagen, weil man liest und hört ja auch immer so viel über weibliche Intuition und ach, dieses Muttersein und so. Und mich dann am Anfang zurückzunehmen und meinen Mann einfach machen zu lassen und mir wirklich oft zu sagen, er macht es nicht falsch, er macht es anders.
Die Windeljacke sieht auch gut aus.
Ja. Nee, also das und jetzt mit einem fast 4-Jährigen kann ich sagen, wir haben das super gut hinbekommen, was mir zum Beispiel die Freiheiten gibt, dann auch mal bei euch im Podcast sein zu können, eine Nacht weg sein zu können und nicht die Oma fragen zu müssen. Das finde ich immer das Absurdeste. Denke ich immer, das Kind hat einen Vater. Warum muss denn jetzt die Oma einspringen, wenn die Mutter mal weg ist? Aber das ist in ganz vielen Beziehungen, ist es ja so.
Mhm. Ja. Männer fühlen sich da auch ganz häufig überfordert. Also das habe ich auch aus meinem Kreis gehört. Und auch ich habe mich ultra überfordert gefühlt am Anfang.
Genau.
Mit dem Kind allein zu sein.
Ja, aber das ist learning by doing, ne?
Ja, wie kann man da die Angst irgendwie nehmen? Weil das höre ich ganz oft so, dieses, oh Gott, wie soll ich denn? Und ich, vor allen Dingen ich, am Anfang, ne, ich kann nicht stillen. Mir fehlt das wichtigste Beruhigungsmittel, fehlt mir. Was denn dann?
Ich war in einer Situation, wo ich dann auch immer meine Tochter ein paar Tage am Stück dann hatte. Nicht gleich am Anfang so, aber ab anderthalb, dann auch mehr. Und das war erstmal wahnsinnig überfordernd. Also erstmal so zu wissen, ich kriege das nicht hin, so richtig gut, ne? Zumindest emotional.
Okay.
Und mit dem Gefühl erstmal ins Reine zu kommen, zu sagen, A, ist es okay, dass ich dieses Gefühl habe und B, ist es okay, auch dann zu probieren für mich, reinzugehen und zu gucken, mich mit anderen Männern zu unterhalten, ne? Und auch mir andere Gruppen zu suchen, ne? Wo ich habe meinen familiären Kontext aufgesucht, ne? Und gesagt, hey, Mama, mein Bruder ist noch zu jung gewesen zu dem Zeitpunkt oder meine Schwester mit aufgesucht. Hab mit meinem Vater geredet, wie war es denn für ihn, ne? Da musste meine Mutter ein bisschen lachen, ne? Weil die Arbeit hat meine Mutter in den ersten Jahren tatsächlich übernommen, hauptsächlich. Und ganz häufig entsteht ja auch so eine Disbalance zwischen in der Care-Arbeit und Männer denken vielleicht immer noch ein bisschen häufiger, hey, das kriegt man ja schon irgendwie geregelt. Aber wenn ich es dann mal selber gemacht habe, weiß ich, dass 8 Stunden alleine mit dem Kind zu sein 1000-mal anstrengender sind, als 8 Stunden auf der Arbeit.
Mhm. Können wir das nochmal kurz highlighten und unterschreiben? Weil ich habe das Gefühl, für denjenigen, der halt sozusagen am Anfang mehr arbeitet und außerhalb der Familie ist, ist das unverständlich. Also man kommt nach Hause und denkt, hä, wo ist denn hier das Problem? Du bist den ganzen Tag alleine mit Kind und dann entsteht immer so ein grundlegender Konflikt, finde ich, so weil man so ein 2 verschiedene Lebensrealitäten hat, weißt du? Und das zusammenzubringen, das ist so ein wichtiger Satz. Vielen Dank, dass du den sagst.
Ja, ich glaube, dann selber mal machen und zu merken, was bedeutet das eigentlich? Und ich meine, ich weiß nicht, wie ihr zu Rollenspielen steht, mit so kleinen Figürchen oder mit Puppen oder so. Ich musste mich richtig daran gewöhnen, das erstmal zu machen. Ne? Mhm. Ich bin jemand vom Berufswegen, der dann auch viele Stimmen macht und so. Und gleichzeitig ist das eine halbe Stunde Rollenspiel spielen, ist für mich anstrengender als eine halbe Stunde auf der Bühne zu stehen und Leute zu entertainen. Und mich immer wieder da reinzubegeben. Jetzt, je älter sie wird und je komplexer die Charaktere auch werden dürfen, desto leichter fällt es mir. Aber Kinderspiel kann auch extrem anstrengend sein. Und gleichzeitig sage ich auch immer, für mich, ich darf auch mal eine Grenze setzen. Ich muss da nicht immer mit ins Kinderzimmer kriechen und sagen, ja, okay, natürlich spielen wir. Danke, dass du mich gefragt hast. Sondern auch zu sagen, was lernt denn mein Kind nicht, wenn ich immer der Knecht bin? Wie man Grenzen setzt und wie man für sich sorgt. Und das möchte ich ja auch, dass mein Kind das lernt. Zu sagen, hey, oh, Papa ist gerade müde. Ich möchte mal eine halbe Stunde hier liegen und schlafen. Ich rede mich natürlich immer eine dritte Person an, ne, dass wir uns beide von außen sehen. Und dann lernt sie das auch und dann beschäftigt sie sich selber. Ja, das fiel mir am Anfang extrem schwer.
Das fällt auch allen Müttern total schwer, dieses Selbstfürsorge-Ding.
Allen Müttern und einem Vater.
Genau, ein Vater und alle Mütter, finde ich gut. Super Gruppe.
Habt ihr denn, ihr seid in eurem Podcast, seid ihr 2 Papas, die miteinander sprechen. Wir haben jetzt gerade gesagt, bei uns sind es die 11%, die wir sehen, dass es Männer sind, die uns hören. Und ich habe das mal in der Podcast-Folge aufgebracht und habe mich darüber so ein bisschen halt aufgeregt, weil ich dachte, wir wären schon weiter. Und Claudia, die seit Jahrzehnten in diesem Berufsfeld arbeitet und sagt, 11% ist super viel, ne? Da hat sich schon richtig was getan. Deswegen hast du, also ist es bei euch als zwei Väter, die sich miteinander unterhalten, habt ihr mehr Väter als wir, die sich euch hingeben?
Was denkst du?
Na, ich hoffe.
Nee, wir liegen auch so vielleicht bei 14-15% mehr.
Okay.
Ist genau das Gleiche. Mehr Frauen interessieren sich für Psychologie, mehr Frauen interessieren sich für Care-Arbeit.
Ja.
Aber ich glaube, es liegt auch daran, weil es noch nicht so einen krassen Status hat in unserer Gesellschaft. Ne? Und Männer gehen einfach auch nach Status. Ne? Hast du was geschaffen und das ist wieder dieses alte Sozialisierungsbild, dann bist du was. Mhm. Aber wird denn, welcher Erzieher kommt denn in die Medien und wird mal dafür beklatscht, dass er diesen Job macht? Da wird immer ganz häufig nur gesagt, wow, dass du dich das traust, du bist ja einer von ganz wenigen, bist Außenseiter. Oder wie viele männliche Hebammen gibt es in Deutschland?
Ja.
Wahrscheinlich an zwei Händen abzuzählen. In Holland habe ich mal eine getroffen und er meinte, er wäre der Einzige gewesen.
In ganz Holland?
Ja, und ich kann es auch verstehen, ne, wenn man bei der Geburt nicht unbedingt noch einen fremden Mann dabei haben möchte. Ne?
Okay.
Ist auch ein individuelles, persönliches Thema, aber gleichzeitig, ich bin richtig froh darüber, dass meine Tochter auch einen männlichen Erzieher hat im Hort und dass man sehr viel Liebe macht. Und gleichzeitig kriegen wir auch so viele verstörende Schreckensbilder über die Medien. Das killt das natürlich auch, diese Entwicklung, dass Männer auch total liebevoll für Kinder sorgen dürfen, auch wenn es nicht der eigene Vater ist.
Ich finde das nur so krass, dass es da so eine Diskrepanz gibt, weil ich glaube, viele jetzt so in unserer Generation möchten gute Väter sein und dann sind es doch nur diese 10, 11, vielleicht 14%, die dafür aktiv was tun. Wohingegen, wenn ich ein Autoexperte sein möchte, dann ist mir auch klar, ich muss mich da irgendwie weiterbilden, weißt du? Und also was ich schon sehe, ist, dass ich war vor kurzem in einem Kinderkurs, Musikkurs und wir Mütter waren in der Unterzahl. Das ist schon cool. Also das fand ich dann cool, weißt du?
Ja.
Also da tut sich schon viel. Aber ich wollte dich gerade fragen, ob du vielleicht auch das Gefühl hast, dass Männer denken, ach, ich muss da theoretisch gar nicht so viel drüber wissen. Gleichzeitig habt ihr aber auch die gleichen Unsicherheiten, ne? Hast du ja auch gesagt. Also, es ist.
Also, ich glaube, das hat mehrere Perspektiven. Einmal erwartet ein Mann von sich, glaube ich, viel häufiger, dass er es wissen muss. Und dann fällt viel schwerer zu sagen, ey, ich weiß das eigentlich nicht.
Mhm.
Ne? Dann findet wahrscheinlich in vielen Fällen eine automatische Belehrung statt, weil andere es schon viel, viel besser wissen.
Mhm.
Man ist ja irgendwie Neuling in einem Feld, wo andere schon viel mehr Vorerfahrung haben. Das Dritte, was ich erlebe, ist, dass Männer manchmal ganz gut über die Praxis funktionieren. Ne? Schickt den Mann dann zum Schwimmkurs mit dem Kind oder sagt, hey, wollt ihr mal irgendwie da ein Naturerlebnis mitmachen? Einfach so reinschicken und dann gibt es auch eine Aufgabe, an der man sich auch entlanghangeln kann und dann ist man nicht nur in so einem luftleeren Raum. Und diese Entwicklung, die wir durchlaufen, als Frauen und als Männer, die ja gerade einen Wandel durchlebt, die ist nur, weil wir es erkannt haben, dass es da einen Wandel braucht, noch nicht durchlebt.
Mhm.
Und dieses Durchleben passiert jetzt. Und da wird es immer einen Teil geben, der ist der Vorreiter und macht es schon anders. Und dann gibt es andere, die davon angesteckt werden und sehen, ach krass, so kann eine Beziehung sein. Also ich war letztens mit einem Coach zusammen und wir haben auch so übers Vatersein gesprochen. Und er meinte, er hat jetzt angefangen, seiner 37-jährigen Tochter zu sagen, ich liebe dich.
Mm.
Davor hat er gesagt, ich hab dich lieb. Und dann hat er nochmal so in sich reingefühlt und gemerkt so, ich liebe meine Tochter.
Mm-hmm.
Und mir war es immer unangenehm, das zu sagen.
Mm-hmm.
Und dann hat er angefangen, das zu machen. Und ich habe für mich das auch gemacht, ne? Und ist es mir peinlich, das vor anderen Leuten zu machen? Wie ist es auch für sie, ne? Gucke ich auch.
Ja.
Nein, es ist mir nicht mehr. Aber es brauchte eine Weile, ne?
Ja.
Es war mir die ersten 20 Male total unangenehm.
Mhm.
So, das vor ihr zu sagen und dann vor anderen zu sagen, aber es trotzdem zu machen und zu merken, das Gefühl rückt dann auch manchmal nach.
Oh, das finde ich so wichtig, dass es so viel einfach übers Tun geht und dann der Rest folgt sozusagen.
Ja.
Super, dass du das sagst.
Mhm. Lukas, ich würde dich zum Schluss noch gerne fragen. Wir haben ganz viele coole Sachen gehört. Ich glaube, deine Tochter kann sich glücklich schätzen mit dir als Papa.
Ja, das unterstreiche ich auch.
Was würdest du, weil ich finde im Alltag, man lobt sich dann doch zu wenig selbst. Was würdest du sagen, wo bist du ein richtig toller Vater? Was ist so deine Superkraft als Vater?
Das wünsche ich mir, ne? Ich weiß nicht, ob ich so richtig gut kann, dass sie sich gesehen fühlt für das, was sie ist, ohne etwas dafür tun zu müssen.
Oh, wie schön. Aber halt, das war geschummelt. Nein, wir wollen nicht das, was du dir wünschst. Wir wollen eine richtige Superkraft. Was kannst du richtig gut?
Das kann ich immer besser. Das kann ich immer besser. Und gleichzeitig, glaube ich, bin ich jemand, der ganz viele Horizonte aufmacht. Und was ich von meinem Vater gelernt habe, ist, für sich Möglichkeiten im Leben kreieren. Und ich glaube, das kann sie von mir auch sehr, sehr gut lernen.
Schön.
Und dass alles möglich ist, ne? Bei meiner Mutter war es so, die hatte 250 Jobs. Sie war Wurstverkäuferin in der Kräutergärtnerei, in einem Kiosk, Krankenschwester, Hairstylistin, Friseurin gelernte. Und dass wir immer wieder in neue Bereiche reingehen dürfen und uns dann neu definieren dürfen, dass es nicht einen geradlinigen Weg gibt. Und ihr das aufzuzeigen, ist auch eine Superkraft.
Sehr schön.
Richtig schön. Dann klingt das so, als könnte sie gut gewappnet in dieses Leben gehen. Ja. Wir danken dir für deine Zeit. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch mit ganz vielen neuen Perspektiven. Und Claudia und ich verabschieden uns immer höchst kompliziert aus diesem Podcast. Du darfst gerne mitmachen, nämlich mit einem ganz hamburgischen Tschüss.
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 Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für euer Interesse. Und wenn ihr uns gerne zuhört, dann folgt uns doch auf der Plattform eures Vertrauens. Und auf Instagram, da könnt ihr auch Fragen stellen, die wir dann in einer passenden Folge beantworten. Neue Folgen gibt es immer sonntags, alle 2 Wochen, überall da, wo es Podcasts gibt.